Lasst uns noch einmal beten. Wir danken dir, Herr, für die Verheißung, dass du in den letzten Tagen deinen Geist ausgießen werdest über alles Fleisch. Wir danken dir, wie du eingreifst und wirkst in der heutigen Zeit. Wir preisen und loben dich dafür. Wir bitten dich, schenk uns nun hörende Ohren, sehende Augen, dass wir sehen, hören und vernehmen, was du uns heute zu sagen hast. Sei du in unserer Mitte, um deines Namens willen. Amen. Der Text: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Die Luther-Übersetzung heißt, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Aber wörtlich bedeutet das, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gestern Abend habe ich gesagt, die Zeit ist schon vorbei. Ich wollte noch einige Teile aus der Bibel lesen. Aber die Worte, die ich lesen wollte gestern Abend, denke ich, können wir mit beginnen. Nun, nebenbei. Gestern Abend stellte ich die Frage, ob nicht die Lügenpropheten nicht in Hurerei lebten und leben. Denn wer gegen die Wahrheit geht, der lebt in Sünde. Wer gegen die Wahrheit geht, der lebt in Sünde. War interessant, ich habe neulich gelesen, dass Luther sagte, wer seine Sünde nicht bekennt, ist kein Christ. Gibt es hier noch Lutheraner? Wer seine Sünden nicht bekennt, der ist kein Christ. Die waren drastisch. Gestern sagte ich dabei dazu, dass ich einiges noch auf dem Herzen hatte. Nun nebenbei. Ich fragte, ob die Lügenpropheten, die Menschen, die gegen das Evangelium gehen, ob sie nicht in Hurerei leben. Denn wer gegen die Wahrheit geht, das müsst ihr wissen, der lebt in Sünde. Und sei es auch, wer es will, ein Mensch, der gegen das Evangelium geht, müsst ihr wissen, seid nicht blind zu diesem, der lebt in Sünde. Und wenn sie nicht offenbar ist, in verborgene Sünde. Sünde macht Sünde geht gegen die Wahrheit. Sie macht den Menschen hart. Und gewöhnlich ist die Sünde ein unsittliches Leben. Sehr oft Hurerei. Bei einigen ist es nicht in der Tat, sondern in den Gedanken. Bei einigen ist es Pornografie. Und ein Gedanke in Gottes Augen ist wie eine Tat. Vergesst das nie. Gott sieht es als eine Tat an, die du begangen hast. Sagt ja, du brauchst nur eine Frau anzusehen, ihre zu begehren. Dann hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Nur ein Gedanke. Und wenn Jesus zurückkommt, zu richten die Lebendigen und die Toten, heißt es, er ist ein Richter der Gedanken. Jesus ist ein Richter der Gedanken. Und der Mensch ist ja, was er denkt. Das bist du. Wenn du dein wahres Bild sehen willst, schau nur deine Gedanken an. Wie steht's in deiner Gedankenwelt? Wenn Jesus kommt, dann richtet er die Gedanken. Die schreibt er auch nieder in sein Buch. Und gewöhnlich 9 aus 10 Mal, wenn der Mensch gegen Erweckung oder gegen das Evangelium geht, kein Zweifel, bald wird es ans Licht kommen. Vielleicht nie, aber am Tage des Gerichts. Da ist Unsittlichkeit in dem Leben. Das Leben ist nicht sauber, ist nicht rein. Nun, das Wort, das ich lesen wollte gestern Abend, finden wir in Jeremia 29, 29, Vers 21. Schau mal hin, ob das stimmt. 29. Wenn ich in dieser Zeit im Ausland bin oder irgendwo hinfliege, ich bin noch nicht so alt wie mein Bruder, aber dann nimmt es gewöhnlich 2 oder 3 Tage, bevor ich klimatisiert bin, bevor ich mich zu Hause fühle. Vor dem fühle ich müde und matt. Und dann kann ich einiges verkehrt niederschreiben. Jeremia 29, Vers 21. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. so will ich mich von euch finden lassen. Sein Geheimnis also von ganzem Herzen, keine halbe Sache. Gott will alles oder er will nichts. So spricht der Herr Zebaoth. Zebaoth heißt Tierscharen. So spricht der Herr der Hirscharen, der Gott Israels. Gott ist der Herr aller Heere. Und das hier Nebukadnezars auch eingeschlossen, mit eingeschlossen. Gott ist der Herr aller Heere, er hat sein Heer. Und er ist der Herr aller Heere hier auf Erden. Alle Heere, die heute noch Gottes Volk angreifen, nur zum nebenbei Israel, die Israel angreifen, ist sehr interessant, dass Iran die Palästinenser getadelt haben, dass ihre Raketen ihr Ziel immer verfehlen und nicht zum Beispiel Jerusalem und Haifa treffen. Die schießen immer daneben. Das hat Iran nicht gefallen. Und sagt, was macht ihr? Warum schießt ihr nicht? Trifft ihr nicht das Ziel? Die haben wohl ihre Raketen von Iran bekommen. Tausende. Und dann schossen sie auf Israel. Aber sie trafen sie nicht. Raketen fielen links und fielen rechts. Und dann wurden sie getadelt von Iran. Warum trefft ihr nicht das Ziel? Ihr geht immer ans Ziel vorbei. Daran antworteten sie, der Gott Israels wendet die Raketen in der Luft in eine andere Richtung. Diese Aussage wurde in alle Welt bekannt gemacht. Ist das nicht wunderbar? Dass die Palästinenser sagen, der Gott Israels, der wendet die Raketen in der Luft. Ist doch herrlich. In heutiger Zeit ist wie eine alttestamentliche Geschichte. Gott ist ein Gott der Hirscharen. Und dann geht es weiter. Gott spricht wie der Ahab und wie der Zedekia. Das waren die zwei Lügenpropheten. Gott nennt sie mit Namen. Freunde, Gott sieht uns und kennt auch unseren Namen. Dein ganzes Leben schreibt er nieder in sein Buch. Und eines Tages wird dein Name ausposaunt werden. Hier ist es Ahab und Hiskia. Im Neuen Testament hat der Heilige Geist den Paulus gebraucht, auch Namen zu nennen und Menschen zu tadeln und die Menschen zu warnen vor diese falschen Propheten. Das waren zwei Lügenpropheten. Und sagte, ich will sie geben in die Hände Nebukadnezars. Aber oh, der soll sie totschlagen. Eine andere Übersetzung sagt, er wird sie braten im Feuer, weil sie eine Schandtat in Israel begingen und Ehebruch trieben mit den Frauen ihrer Nächsten und in meinem Namen Lügen predigten. Freunde, Hurerei und Ehebruch ist eine Schandtat, ist dem lieben Gott ein Gräuel und kein Prediger des Evangeliums sollte schuldig erfunden werden in diesem. Unser Leben soll rein und heilig sein, auch in dieser schmutzigen Welt. Vor Jahren sprach ich mit einem Leiter einer christlichen Bewegung. Der sagte, Erlo, sei nicht so extrem. Wir hier in Europa können nicht so leben. Denn jeden Tag sehen wir eine nackte Frau im Fernsehen. Wir hatten noch kein Fernsehen in Südafrika. Die Boerenregierung, die wollte das nicht. Aber nun haben wir Fernsehen. Und da sieht man die schlimmsten Sachen. Aber es ist ein Problem, kein Problem für uns. Denn wenn wir Christ werden, dann nehmen wir es und verbrennen es. Dann haben wir Ruhe. Dann brauchen wir nicht die Hölle anzuschauen jeden Tag und die höllischen Sachen. Aber das sagte dieser Bruder mir. Du kommst aus Afrika, aus dem Busch. Ihr habt noch kein Fernseh. Wir haben ein Fernseh und dann kannst du doch nicht erwarten, dass wir schuldlos sind, rein und sauber leben, denn das beschmutzt uns. Wer von euch schaut nach einem Fernseh? Das hat den Gottesmann in die Sünde geführt, Adam, David, als er die Frau sah, wie sie sich wusch. Dadurch kam die Sünde in sein Leben. Wenn du nackte Frauen ansiehst im Fernsehen, dann sag mir nicht, dass du ein heiliges Leben lebst. Man kann wohl in die Straße gehen und dann siehst du da Plakate und Sachen. Alles ist ja mit Frauen. da ein neues Auto, dann muss da eine Frau bei sein. Und das beschmutzt Menschen. Billy Graham sagte, der erste Blick ist keine Sünde. Aber der zweite Blick ist die Sünde, wenn du wieder danach schaust. Und da hat er recht. Und diese zwei Männer, diese zwei falsche Propheten, die gegen den Mann Gottes gingen, sagt die Bibel, sie begangen Ehebruch und trieben mit den Frauen ihre Nächsten. Unsittlichkeit, Sünde, Ehebruch. Kann man verstehen im Neuen Testament, wenn es sagt, flieht die jugendlichen Lüsten. Einige alte Männer haben mir gesagt, Elo, wir haben gedacht, wenn wir alt sind, plagt der Teufel uns nicht mehr. Aber jetzt werden wir fast verrückt von dem, was der Satan uns einprägt. Hure und Ehebreche können schamlos lügen. Hure und Ehebreche, das Ehebett soll heilig sein, sagt Gott. Und möge Gott uns schenken, dass es im sexuellen Leben wir nicht schuldig sind. Auch die Jugendlichen, darum sagt die Bibel, flieht die Lüste der Jugend. Und das bedeutet nicht, dass man die nur in Gedanken widersteht und davon flieht, sondern körperlich. Genauso wie Josef, als der Engel ihm sagte, fliehe nach Ägypten, denn Herodes trachtet danach, das Kind zu töten. Nimm die Mutter, nimm das Kind. Und der Mann stand auf in der Nacht und floh. Hätte er das nicht gemacht, dann hätten wir keinen Heiland heute. Herodes, dem hätte es gelungen, Jesus zu töten, als er noch ein kleines Kind war. Aber Josef, der Hirte aufs Wort, war nicht ungehorsam. Im Traum redete Gott zu ihm, nimm Maria, nimm das Kind und fliehe nach Ägypten. Und er floh. Und Herodes konnte das Kind nicht töten. Und er blieb in Ägypten, bis Gott ihm sagte, Herodes ist tot. Er ist gestorben. Nun kannst du zurück. Lieben Freunde, dies kann ich nicht genug unterstreichen. Lebt ein sauberes Leben. Nicht nur mit dem Leib, sondern auch mit der Seele. In unserer Gedankenwelt sollen wir rein und heilig sein. Es sollte keine Hütte sein des Satans und der Dämonischen. Dämonischen sexuellen Drang. Ich weiß von einer Pfarrfrau, die ich fragte, ob da etwas zwischen ihr und einem besonderen Mann war. Sie sah mir in die Augen, ohne rot zu werden, und sagte: Oh, Elo, wie kannst du so etwas von mir denken? Mit solch einem Burschen, der könnte ja mein Sohn sein. So dass ich fast im Zweifel kam, ob das wohl stimmte. Ganz kühn, einfach, ohne rot zu werden. Wie kannst du bloß so etwas denken und so etwas mit mir reden? Aber es hat nicht lange genommen, da kam die Wahrheit ans Licht, dass er ein Hurenleben führte mit diesem Burschen. Kurze Zeit nachdem kam es ans Licht, dass es wahr war. Wie gut ist es, dass Gott alles ans Licht bringen kann. Lukas 12 sagte, da ist nichts verborgen. Das sagt er, als die Menschenmenge um ihn waren, Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten. Da sagte er zu seinen Jüngern, alles, was verborgen ist, wird ans Licht gebracht werden. Es wird, was in den Kammern geschieht, hinter Schloss und Riegel, wird von oben, von den Dächern ausposaunt werden. Ist das deine Hoffnung, deine Freude, dass wenn Jesus kommt, wird er dein ganzes Leben, auch deine Gedankenwelt ausposaunen? Von den Dächern, in anderen Worten, alle Nachbarn, die ganze Umgebung wird es hören und wird es sehen. Da hilft keine Heuchelei und kein Lügen. Ein anderes Beispiel. Ein Mitarbeiter, gut verstehen, ein Mitarbeiter und feurige Prediger, der begann gegen die Erweckung zu gehen bei uns in Südafrika und hat uns verlassen. Und nach einigen Jahren kam alles ans Licht, dass er in Hurerei lebte und Ehebruch. Ein Mädchen, mit der er gesündigt hatte, klagte ihn an wegen Vergewaltigung. Aber das war nicht nur ein Mädchen, viele Mädchen in seiner Gemeinde. mit denen hat er gesündigt. Er hat jetzt 50 Jahre Gefängnisstrafe bekommen. Er ist verurteilt worden. Nicht ein junger Mann. Der soll noch 50 Jahre im Gefängnis sitzen, weil er mit einem Mädchen gesündigt hat. Seine Schande. Aber letzte Woche hörte ich, dass er jetzt im Gefängnis weiter predigt, ohne sein Leben in Ordnung zu bringen, auch nicht mit uns. Einige sagen, du musst zu dem gehen und das in Ordnung bringen. Dann hätte der Herr Jesus auch zu den Pharisäern gehen müssen und heucheln und um Entschuldigung zu bitten. Das ist doch blöd. Nun zurück zu den Versen in Jeremia 38 von Vers 17. Jeremia 38 von Vers 17. Entschuldigt, dass es etwas Zeit nimmt. Jeremia sprach zu Zedekia, der König. So spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels. Wirst du hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so sollst du am Leben bleiben. Und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und dein Haus sollen am Leben bleiben. Wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so wird diese Stadt den Chaldäern in die Hände gegeben, und sie werden sie mit Feuer verbrennen. Und auch du wirst ihnen ihren Händen nicht entrinnen. Der König Zedekia spricht zu Jeremia: Ich habe aber die Sorge, das bedeutet, er fürchtete sich, dass ich den Judäern, die zu den Chaldäern übergelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir übel mitspielen. Jeremia sprach: Man wird dich nicht übergeben. Gehorche doch der Stimme des Herrn, die ich dir verkünde. So wird es wohl gehen und du wirst am Leben bleiben. Wir haben diese wunderbare Verheißung als Thema für diese Tage, dass du eine wunderbare Zukunft haben sollst, eine herrliche. Aber da gehört auch der Gehorsam zu, dass du das tust, was Gott dir sagt. Du kannst die besten Verheißungen haben und dich daran halten. Es wird dir nicht helfen, es sei denn, dass du deine Sache in Ordnung bringst. Judas Ischariot hatte die schönste Verheißung. Der Herr Jesus sagte ihnen: Ihr Zwölfen, werdet mit mir auf Thronen sitzen in meinem Reich. galt auch für den Judas. Aber wo ist er belandet? Im Baum, dahinke, Selbstmord. Das stimmte nicht in seinem Leben. Ich denke oft daran, wer wird wohl an seinem Platz stehen? Einige denken, wer wird auf den Thron sitzen? Einige denken, vielleicht ist es Paulus, aber vielleicht jemand anders, und Paulus bekommt noch etwas Herrlicheres als das. Du kannst eine wunderbare Verheißung haben. Judas Iskariot hatte die wunderbarste Verheißung. Du wirst mit mir auf den Thron sitzen in meinem Reich. Und wo ist er belandet? Auf des Satans Thron, der kein Thron hat. Das ist nur höllische Feuer. Und der König Sedekia sprach zu Jeremia: Ich habe Angst, ich fürchte mich vor diesen Menschen. Gibt es hier unter uns Menschen, die sich fürchten? Die sich fürchten vor anderen Menschen? Um klare Stellung einzunehmen, ganz klar alle Welt zu zeigen, wo du stehst. Oder fürchtest du dich vor einigen Leuten, einigen Menschen? Das war die Sünde von dem König Zedekia, dass die Juden die zu den Chaldäern übergelaufen sind, also nicht mit den Haufen nach Babylon. Dass ich diesen Menschen übergeben werden könnte und sie mir übel mitspielen. Jeremia sprach: Man wird dich nicht übergeben. Gehorche doch der Stimme des Herrn, die ich dir verkünde. So wird dir's wohlgehen und du wirst am Leben bleiben. Möge Gott diese Worte in unsere Herzen eingravieren oder brennen, wie man mit dem Kühen tut. Dass dein Name oder deine Nummer klar zu sehen ist. Wenn der Dieb auch die Kuh stehlt, dann brauchst du nur zu sagen, da ist der Beweis, dass sie mir gehört. Die nicht Bauern sind, wissen nicht, wovon ich rede. Jeremia sagte zu dem König: Fürchte dich nicht! Fürchte dich nicht! Wir sind von Furcht besessen. Was werden die Menschen von mir denken? Was werden sie sagen? Und das bringt uns ins Verderben. Jeremia sprach: Man wird dich nicht übergeben. Gehorche der Stimme des Herrn. Das ist ein Geheimnis, dass wir seine Stimme hören und nicht nur hören, sondern sie gehorchen. Und der Herr Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Hörst du die Stimme des Herrn? Redet er zu dir? Das sollte etwas Tägliches sein, dass er zu dir redet. Es geht nicht darum, dass du viel redest zu dem Herrn und viel betest, sondern dass du seine Stimme hörst, dass er zu dir reden kann. Einige sagen, man hat stille Zeit. Wenn das wirkliche stille Zeit ist, dann solltest du hören, was der Herr dir gesagt hat. Und das gehört dazu, zu den guten Gedanken, den Gott für dich hat. Sein Plan, dass du dich freuen kannst über die Zukunft. Das ist deine Hoffnung. Aber wenn du ungehorsam bist, lieber Freund, musst du mit dem Gegenübergesetzten rechnen. Wirst du aber nicht hinausgehen, nicht gehorchen, so ist das Wort, das mir der Herr gezeigt hat, siehe, alle Frauen, die noch vorhanden sind im Haus des Königs von Juda, werden zu dem Obersten des Königs von Babel hinaus müssen. Und sie werden dann sagen, ach, deine guten Freunde haben dich überredet und in ihre Gewalt gebracht und in den Sumpf geführt und lassen dich nun stecken. Sei die Frauen, die übrig geblieben sind im Königshaus, die werden zu ihrem Mann sagen, zu Zedekia, du hast dich überreden lassen von deinen Freuden. Die Frauen sagten von ihm, deine guten Freunde haben dich, Nummer eins, überredet. Nummer zwei, in ihre Gewalt gebracht. Nummer drei, in den Sumpf geführt. Nummer vier, in Sumpf stecken lassen. Das haben die Frauen von dem Zedekia gesagt, dem König. Jeremia sagte, gehorche die Stimme des Herrn. Er hat sie aber nicht gehorcht. Aus Angst vor seinen Freunden, die ihn später im Stich gelassen haben. Es gibt Menschen, die sich überreden lassen. Und wenn dein Freund dich überredet, kommst du in deine Gewalt. Und durch die Gewalt wirst du in den Sumpf geführt. In Sumpf wird er dich und werden sie dich stecken lassen. Wenn du in der Not bist, dann lassen sie dich allein. Höre doch nicht auf deine Freunde. Höre nicht auf die Menschen, vor die du dich fürchtest. Das ist, wenn man die verkehrten Freunde hat und ihrem Rate folgt. und nicht nach der Stimme Gottes hört. Zedekia, warum hast du nach deinen Freunden, lieben Freunde, wer sind eure Freunde? Wer ist dein Freund? Und wer sind deine Freunde? Sind das Gottesmänner? Sind das Menschen, die die Stimme Gottes hören? Und wenn sie dir auch sagen, dieses, was Gott sagt, dann prüfe es. Die Bibel sagt, prüfet alles. Prüfet, ob es schriftgemäß ist. Zedekia, der König, war leider ein wankelmütiger Mann. Gibt es solche Männer hier unter uns, die wankelmütig sind? Ich frage euch Männer, seid ihr wankelmütig? Oder muss ich das deine Frau fragen? Vielleicht könnte sie mir eine Antwort geben, ob du ein wankelmütiger Mann bist, leicht zu beeinflussen. Er war nicht wie David, der König. Mit seinen Männern kam er von einem Streifzug zurück, von dem Kampf. Und als sie daheim oder zu dem Ort kamen, wo sie waren, fanden sie, dass die Feinde alle Frauen und Kinder verschleppt hatten. Sie weinten, klagten und in ihrem Schmerz gingen sie gegen David und wollten ihn töten, dadurch, dass sie ihn steinigen wollten. Seine eigenen Männer, die gingen nun gegen ihn und sagen, David, das hast du schuld, du hast uns verführt. Nun sind unsere Frauen und unsere Kinder weg, keiner ist zurückgeblieben. Sogar Davids Frauen und Kinder. Und sie sagten, wir haben jetzt genug von dir, wir wollen dich töten. Da heißt es von David, als die Menschen ihn steinigen, weil ihre Seele erbittert war, David aber, hört nun gut zu, stärkte sich in dem Herrn, als er in Todesgefahr war. Als seine Menschen sich gegen ihn wandten, damit musst du rechnen, dass dein bester Freund noch gegen dich gehen kann. Aber was tat David? Nicht wie Zedekia, ein Mann, der voller Furcht war. Immer wieder hat der Herr Jesus gesagt, fürchte euch nicht. Es wird gesagt, dass in der Bibel 366 Mal es heißt, fürchte dich nicht. Für jeden Tag ist es, fürchte dich nicht. Aber wir haben ja nur 365 Jahre. Aber da ist das Schaltjahr mit eingerechnet. Alle 4 Jahre. Ein Tag mehr. Auch der Tag hat fürchte dich nicht. Seine Schande, wenn wir Christen uns fürchten, nicht nur vor unseren Feinden, sondern Freunden. Aber David, als in dieser Not waren und sie ihn steinigen wollten, da stärkte er sich in dem Herrn. seinem Gott. Die Bibel sagt uns, sei stark in dem Herrn. Du sagst, ich bin ein Schwacher, dann stärke dich. Sei kein Waschweib. Stärke dich und stehe wie ein Mann für Gott. Ob es Leben oder Tod bedeutet, wankel nicht. David, nun hört mal, war anders. Er hatte einen anderen Geist als Zedekia. David ging zum Priester Abiathar und befragte den Herrn. Kostbar, wunderbar, dass Jesus der Sohn Davids ist. Kann man verstehen, wenn man über ihn liest. David, als er in der Not war, nicht ein und aus wusste, ging er zu dem Priester. Er sagt, was sagt Gott? Tust du das, wenn du in Not bist? Wenn Menschen dich beeinflussen lassen, du hörst und siehst Sachen und dann wirst du davon beeinflusst. Seine Schande, wenn ein Christ ist wie Zedekia. Er befragte den Herrn. David ging zum Priester Abiathar und befragte den Herrn. Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Der Herr sprach, jage nach, du wirst sie einholen. Wunderbar, wunderbar, welch ein Vorbild ist diese David für uns. Er ging zum Priester und sagte, was sagt Gott nun in dieser Lage? Sie wollen mich steinigen. Was soll ich tun? Davonlaufen? Gegen sie gehen? Was soll ich tun? Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dann ging er zu dem Priester, Abiathar, und befragte den Herrn. Wenn du in Not bist und Gefahr, frage den Herrn. Das tat David. Er fragte den Herrn. Er ging zu dem Priester und befragte dem Herrn, soll ich diese Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Der Herr sprach, jage nach, du wirst sie einholen. Wie wunderbar, wenn Gott zu uns redet. Dann können wir getrost, mit Freude, Hoffnung vorangehen, wissen, dies ist der Weg für mich. David und 600 Mann, die bei ihm waren, jagten der Schar nach. Sie schlugen sie und David gewann alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten. Und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter, noch Beute, noch alles, was diese genommen hatten. David brachte es alles zurück, sodass Davids Männer vor David hergingen und riefen, das ist Davids Beute. Wunderbar. Und David folgte diese Menschen nach. Sie töteten sie den ganzen Nachmittag bis abends und konnten alles, sogar die Beute, die Frauen, die Kinder. Keines blieb zurück. Alle wurden gerettet, sodass Davids Männer vor David hergingen und riefen: Das ist Davids Beute. Der Mensch, wenn auch dich gegen dich geht und dich steinigen will, nach kurzer Zeit jubelt er dir zu. Diese Schar wollten ihn steinigen, waren gegen ihn. Aber was geschah? Er stärkte sich in dem Herrn. Lieben Freunde, stärkt euch in dem Herrn. Und wenn ich heute sterben sollte, oder mein Bruder, was macht das? Für uns ist es nur Gewinn. Denkt mal an den Lohn, die Herrlichkeit, die wir dort schauen werden und empfangen werden, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Herrlichkeit, aber ihr, die hier zurückbleibt, was werdet ihr wankelmütig werden? Oder euch stärken in dem Herrn, dass ihr entschiedene und mit größerer Kraft vorangehen könnt. Und als sie kamen zu dem Bach, 200 sind zurückgeblieben beim Bach, nur halbwegs. Lieber Freund, wirst du müde werden? Wirst du nur halbwegs gehen? Wird's dir zu viel, dass du sagst, ich kann nicht mehr, es ist mir zu viel? Von den 600 blieben 200 zurück. Warum, weiß ich nicht. Der Herr weiß. Und als sie zu die 400 zurückgingen mit der ganzen Beute, da sagten sie: David, die 200, die zurückgeblieben sind, die kriegen nichts. Die sind zurückgeblieben. Ob sie Angst hatten, keinen Mut, sich nicht gestärkt haben in dem Herrn. Und da sagte David: Freunde, tut das nicht. Wenn sie auch hier geblieben sind bei dem Bach, gibt ihnen genau das, was wir für uns nehmen. Seid nicht hart gegen diese. Gibt ihnen genau das Gleiche wie wir. Ein seltsamer Mann war dieser David. Sagt, wenn wir uns die Beute teilen, dann gibt ihnen auch, wenn sie nicht gekommen, sie waren schwach, sind zurückgeblieben. Gott war ihnen gnädig und hat ihnen doch genau ihnen das Gleiche gegeben wie die anderen. Man kann das fast nicht verstehen. Die hätten ja in Kirchenzucht kommen müssen. Aber David sagte, gibt ihnen das Gleiche. Noch eine Geschichte. Am 2. Oktober 1996 startete eine Boeing 757 der Air Peru ihren Flug von Lima nach Santiago in Chile. Sie waren 25 Minuten nach dem Start in der Luft, als dieser Fluch stürzte. Die Maschine stoppte, fiel in den Pazifik. Die mit der Untersuchung des Absturzes beauftragte Kommission kam zum Schluss, dass die Ursache dieses Absturzes Klebestreifen waren, die zuvor bei der Reinigung des Flugzeugs zum Schutz auf die Sensoren geklebt wurden. Nach der Reinigung wurde vergessen, die Klebestreifen wieder zu entfernen. Diese Klebestreifen sind auf den geborgenen Wrackteilen noch zu sehen. Sie haben das Flugzeug gereinigt, aber nicht gründlich und stürzte ab. Sie haben was vergessen. Wir auch müssen bei uns beim Reinigen und Reinigen gründlich sein. Das Flugzeug auf einmal ging nach unten, links und rechts, runter und hoch. Sie konnten es nicht verstehen. Und das Personal, das das Flugzeug gereinigt hat, wollten nicht, dass diese Instrumente nass werden. Und haben sie zugeklebt, dass sie nicht, um sie zu schützen vor dem Wasser. Aber als sie fertig waren, haben sie vergessen, um diesen Klebstoff, dieses Papier, womit sie das zugeklebt haben, wegzunehmen. Ist da geblieben. Und dann kamen sie ins Wanken und das Flugzeug tauchte in den Pazifik. Es war das Ende vom Lied. Wenn du dein Leben bereinigst, tu es gründlich. Bete, geh auf die Knie. Und wenn du nicht mehr knien kannst, knie mit dem Herzen. Und sag, Gott, Heiliger Geist, zeige mir, ob da irgendwas ist in meinem Leben, das nicht in Ordnung ist. Noch irgend Klebstoff, irgendetwas, das zurückgeblieben ist. Denn wenn da was ist, was nicht stimmt, wirst du auch hineinstürzen, vielleicht nicht nur in Pazifik, sondern im Meeresfeuer. Kann dein Ende sein. Wenn du Christ bist, dann sei ein wahrer Christ. Bete, Herr, reinige und heilige mich durch und durch, sodass ich nach deinen Gedanken lebe, Herr, sodass ich das Ziel erreichen kann. Frieden, nicht leiden. Frieden, und eine Zukunft, mit Hoffnung. Das war keine Hoffnung, kein Frieden für dieses Flugzeug, das gereinigt war. Aber sie hatten was vergessen. Und dadurch bekamen sie ins Wanken und Schwanken, rauf und runter, ist dein Leben. Geht auch mal runter und dann mal rauf. Ein Tag gut, den nächsten Tag nicht so gut. Dann bist du bedrückt, kannst nicht weiter. Der Herr sagt nach dem Thema, ich weiß welche, ich weiß wohl, was für Gedanken über dich, dass ich über dich habe. Die Zukunft liegt vor dir. Du weißt nicht, du hast deine Gedanken. Es ist fraglich, ob das nun Gottes Gedanken sind oder nur deine. Mach ganz sicher, prüfe es, bitte den Herrn, dir zu zeigen, ob das wirklich seine Gedanken sind. Lass deine Gedanken fahren und halte dich an Gottes Gedanken. Dann wirst du Frieden und Hoffnung haben für die Zukunft. Kein Leid. Ihr werdet mich anrufen und bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, suchen werdet. So will ich mich von euch finden lassen. Mögen wir ein weiches Herz haben wie David und nicht ein verhärtetes wie Zedekia. Und was war sein Ende? In der Ebene Jerichos, haben wir gehört, haben sie ihn gefangen genommen. Sie haben seine Kinder vor seinen Augen getötet. Seine Kinder. So Gott will, wollen wir dir das Thema auch noch anrühren in diesen Tagen. Die Kinder, wo sind die? Du bist hier, wo sind sie? Seine Frauen, die wurden auch getötet. Und du weißt, was die Frauen gesagt haben. Du sitzt nun in diesem Dreck wegen deiner guten Freunde. Im 2. Jahrhundert nach Christi war Decius Kaiser in Rom. Er war so verhärtet gegen die Christen, weil er die Christen sah. Das christliche Leben hat ihn nicht beeindruckt. Und dann kam sein Ausspruch, was bis heute bekannt ist. Ich dulde in Rom lieber einen Gegenkaiser als ein Christ. Ich werde lieben die Feinde begegnen, mit denen im Kampf sein, als ein Christ zu sein. Liebe, ich dulde in Rom lieber einen Gegenkaiser als ein Christ. Ja, viele werden am Tage des Gerichts uns verdammen, wenn wir uns nicht bekehren. und unser Leben gründlich reinigen an Geist, Seele und Leib. Mahatma Gandhi musste eine große Entscheidung fallen. Da war Christentum, Mohammedanismus, all die verschiedenen Religionen. Da sagte er, ich möchte und wollte ein Christ werden. Aber als ich die Christen anschaute, habe ich gesagt, nein. Ja, die dazu gehören, die werden am Tage des Gerichts ein großes Urteil hören, das Gott über sie fällen wird. Ein Mann wie Mahatma Gandhi wollte Christ werden. Er sagt, ich habe die Christen angeschaut. Nein, das werde ich nicht. Ein Mädchen in schwarzes Mädchen in Zentralafrika. In Zentralafrika ist Mohammedanismus und Christentum an einigen Stellen 50-50. Sie wusste nicht, was soll ich werden? Wer haben die Wahrheit? Die Mohammedane, die Moslems? Oder die Christen. Dann in ihrer Einfalt sagte sie, ich gehe zu einem Mohammedaner und suche Arbeit dort. 6 Monate will ich für sie arbeiten. Und dann werde ich sie beobachten, wie sie leben. Nach 6 Monaten sagte sie, ich muss jetzt weiter. Sie wollten sie nicht entlassen. Aber sie war entschieden. Sie sagte, ich kann nicht, ich muss weiter. Und dann suchte sie Arbeit bei einer christlichen Familie. Und hat Arbeit gefunden. Sie hat gesehen, wie die Frau mit dem Mann umgeht. Sie hat gesehen, wie die Kinder sich benehmen, wie sie waren gegenüber die Eltern. Nach 6 Monaten sagt sie, ich muss jetzt weiter. Ach, sagte die Frau, warum? Warum willst du jetzt gehen? Wir haben dich so gern, du arbeitest so gut. Bleib doch hier. Da sagt sie, ich werde dir sagen, warum ich gekommen bin. Ich bin nichts. Kein Christ, auch kein Mohammedane. Aber ich bin auf der Suche. Ich will die Wahrheit. 6 Monate lang war ich bei den Muslims und habe dort im Haus gearbeitet. 6 Monate war ich hier bei euch und habe euch beobachtet. Und jetzt bin ich entschlossen, dass ich ein Muslim werde. Die Frau sagte, warum hast du uns das nicht vor dem gesagt? Na, einige Frauen, die haben einen Schnabel. Das Schlechte ist als der böseste Vogel. Warum hast du es uns nicht vor dem gesagt? Sie sagt, ich habe dich gesehen, wie du mit deinem Mann umgehst. Ich habe euch genau beobachtet, auch eure Kinder. Bin zu dem Entschluss gekommen, ich werde ein Muslim. Und dann verließ sie. Sie bekam ihren Lohn, dann ging sie weiter und die Frau sagte, wie schade, hätten wir das nur gewusst. Dann hätten wir uns anders benommen. Ich weiß, was für Gedanken ich habe über euch. Gedanken des Friedens und eine Zukunft, die herrlich ist. Aber das kann uns verloren gehen, wenn wir nicht gehorchen und denen nicht von ganzem Herzen folgen. Ich weiß nicht, ob es verständlich ist, ob ihr verstanden habt, was ich versucht habe, euch klar zu machen. Wie sieht dein Leben aus, lieber Mann, liebe Frau, Jugendliche? Wie sieht euer Leben aus? Wenn der Muslim euch sieht, sagt er, das ist die Wahrheit. Die anderen Religionen desgleichen. Wie sieht es aus bei dir? Bist du eine Person, die Gott folgt, von ganzem Herzen, die ihm gehorcht, aufs Wort? Er braucht nicht zweimal reden. Einmal ist genug. Möge Gott schenken, dass ihr alle, die ihr hier seid, solche Christen seid. Und wenn das nicht so ist, dann bringe noch heute, vor dem du zu Bett gehst, dein Leben in Ordnung. Und vergesse nichts. Dein Leben wird ins Wanken kommen. Bei dir wird es Pech ab und Pech auf und Pech abgehen. Und das Letzte ist, wirst du stürzen in mir. Möge Gott dir gnädig sein, dass du nicht im Feuersee belandest. Lasst uns beten. Herr, ich weiß nicht, ob die Zuhörer heute Abend dies verstehen oder verstanden haben. Du weißt es. Du weißt, was für Gedanken du hast. Eine Zukunft, Herrlichkeit. Aber du machst es uns klar, dass wir gehorchen müssen der Stimme des Herrn. Keine Freunde dürfen uns beeinflussen auf rechte Art und auf verkehrte Art und Weise. Und wenn wir in der größten Not sind, nicht ein- noch auswissen, dass wir uns zu dir wenden, wie David es tat, dass wir uns stärken in dem Herrn, und dass wir tun, was du sagst, sodass wir überwinden, dass der Feind, dass es dem Feind nicht gelingt, unsere Frau oder unsere Kinder zu stehlen. Das schenke aus Gnaden. Herr Jesus, du hast gesagt, alles, was wir unseren himmlischen Vater bitten in deinem Namen, das wird er tun. Ich bitte dich nun, himmlischer Vater, in Jesu Namen, diese Schar, die mit uns ist, jung und alt, schenke doch, dass sie sich auf ewigem Wege befinden, sodass sie gerettet werden, dass sie die Hoffnung haben, dass das Ende gut sein wird. Um Jesu Willen bitten wir dich, himmlischer Vater. Amen.